Wilds of Eldraine, Episode 1 – Reines Herz. Es war einmal ein König, der in Eldraine wohnte. Ein guter König, der eine gute Königin an seiner Seite hatte. Gemeinsam hatten sie 4 gute Kinder und alle, die im Königreich lebten, waren glücklich, denn sie wussten, dass sie auch in den kommenden Generationen in guten Händen sein würden. Aber der gute König ist tot. Er hat seine Familie bis zum Schluss verteidigt, und die Königin ist auch tot. All ihr Aberglaube, all ihre Schutzvorkehrungen, all ihre Güte bedeuteten nichts im Angesicht der phyrexianischen Invasion. Die Generationen, die in Frieden hätten leben sollen, liegen nun in Massengräbern unter aufgewühlten Heiden und Wiesen. Die Ritter, die die Invasion zurückgeschlagen haben, sowohl diejenigen, die als Söldner verkommen sind, als auch diejenigen, die sich noch an ihren Heldenmut klammern, nennen Will den jungen König. Und so sehr sie es auch wünscht, es wäre anders, Rowan kann es ihnen nicht verdenken. Die Ritterin, die sie sehen wollen, ist ein guter Vergleich. Beulen und Risse kennzeichnen ihre Rüstung und erzählen die Geschichte ihrer Tapferkeit so sicher wie Buchstaben auf einer Seite. Ihr hübsches Gesicht ist von Narben übersät, die sie sich im tapferen Dienst verdient hat. Allein ihr Hammer ist fast so groß wie Will. Der Arm, den sie im Kampf gegen die Phyrexianer verloren hat, wurde durch verzaubertes Holz ersetzt. Ein Geschenk der Elfen, das ebenso viele Fragen aufwirft, wie es Antworten gibt. Und es gibt viele Fragen zu dieser Frau. Seit 6 Monaten verlangt sie von den umliegenden Dörfern Tribut als Gegenleistung für ihre Dienste bei der Vertreibung von Räubern. Aber die besagten Räuber scheinen immer ihre Farben zu tragen. Trotzdem haben die Dorfbewohner eine Vorliebe für sie. Und es ist diese Vorliebe, die Will dazu gebracht hat, sie für ein Tauschgeschäft aufzusuchen. »Sir Imudain«, sagt Will. Er neigt den Kopf und reicht der Ritterin die Hand. »Eine frohe Botschaft für euch. Ich möchte euch danken, dass ihr mich bei euch und den Euren willkommen heißt.« Die Ritterin rührt sich nicht von ihrem behelfsmäßigen Thron. Die Legende besagt, dass sie ihn aus den Körpern gefallener Phyrexianer gebaut hat. Und so sah er auch aus, mit seinen scharfen Ecken und Kanten. Sie sitzt mit einem Bein auf ihrem Schoß, die Augen auf Will gerichtet. »Königin Imudain«, sagt sie. »Ah, eine Königin. Dann können wir gleichberechtigte Vereinbarungen treffen«, sagt Will. Er lächelt freundlich, obwohl Rowan die Risse in seiner Maske sehen kann. Die Reiter von Imudain lachen. Sie tut es auch, ihre Schultern heben und senken sich. »Oh, wir haben nichts mehr zu sagen, junger König. Der einzige Grund, warum ich diesem kleinen Treffen zugestimmt habe, war, um zu sehen, ob du so erbärmlich bist, wie ich gehört habe. Ihr seid es.« »Pass auf, was du sagst«, beginnt Rowan, aber Will hebt eine Hand, um sie zu unterbrechen. In ihrer Magengrube kocht die Wut. Das Lächeln ihres Bruders verlässt nie ganz sein Gesicht. »Erbärmlich ist es das, was du von mir denkst.« »Du hast mir keinen Grund gegeben, etwas anderes zu denken«, sagt Imudain. »Wo wart ihr während der Invasion?« »Sicher nicht auf dem Feld.« »Hüte deine Zunge«, mischt sich Rowan ein. Sie waren zwar nicht auf dem Schlachtfeld, aber sie hatten ihre eigenen Schlachten in der Burg geschlagen. Will winkte sie ab. »Wie wäre es dann mit einem Duell? Wenn ich dir einen Grund gebe, etwas anderes zu denken, beugst du das Knie. Keine Raubzüge mehr, keine Anmaßung des Throns. Zu Ehren eurer Dienste für die Krone könnt ihr einer unserer Vasallen und Champions bleiben. Vorausgesetzt, ihr verhaltet euch entsprechend.« Seine Ruhe machte Rowan nur noch wütender. Macht kribbelt in ihrem Blut. Sie krümmt ihre Finger, Handfläche zu Faust, Handfläche zu Faust und versucht, ihre Gefühle zu verbergen. Imudain kratzt an einer Narbe entlang ihres Kiefers. »Und wenn ich gewinne?« Will deutet auf die Herolde hinter ihnen. Sie weiß, was er sagen wird, und sie hasst es bereits, als er es sagen wird. »Ich und die Meinen folgen euch stattdessen. Ich werde die Krone von Eldraine abtreten. Du wirst Hochkönigin sein, im Namen und in der Tat.« Er hatte sie nicht dazu befragt. Hätte er das getan, hätte sie ihm gesagt, wie töricht das ist. Will konnte sich in manchen Kämpfen behaupten, sicher, aber gegen eine Frau wie Imudain hatte er ungefähr so viele Chancen wie eine Ameise gegen einen Löwen. Ihre Mutter hätte das schaffen können, sogar ihr Vater, aber Will? »Lass mich das machen«, flüstert sie ihrem Bruder zu. »Ich kann mit ihr umgehen.« »Ich komme schon klar«, sagte Will. »Ihr Hammer ist größer als du, Will, bitte.« Es müssen nicht noch mehr von uns verletzt werden. Eines wird sie ihm zugestehen. Sein Blick ist stählerner als noch vor ein paar Monaten. Wenn es uns Stabilität bringt, macht es mir nichts aus, mein eigenes Blut zu vergießen, sagte er. Außerdem wird sie zu sich kommen, wenn sie merkt, dass ich nicht vor ihrem Kampf zurückschrecke. Du verlierst dabei mehr als nur dein Blut. Sie wird dich nicht respektieren, wenn sie dich vor ihr gebrochen sieht. Ich bin doch hier, warum vertraust du mir nicht? Der Tod liegt auf Eldraine in der Luft. Die Familienbande halten sie fest. Sie kann ihren Bruder nicht zum Narren halten, nicht an einem so öffentlichen Ort wie diesem. Außerdem hat er jeden Morgen unermüdlich trainiert. Er hat sich von dem unbeholfenen Jungen, den sie einst kannte, weit entfernt. Eine Raubritterin wie Imodane lässt Platz für Schlachten räumen. Wie sonst sollten ihre Untergebenen ihren Zorn zwischen den Feldzügen ausleben? Das Gras hier ist abgenutzt, die Erde darunter dicht gepackt. Auf der einen Seite sitzen Imodanes Rebellen und starren sie in ihren zusammengeschusterten Rüstungen an. Nichts eint sie, außer ihr Glaube. Und doch scheinen sie ihr glücklicher als ihre eigenen Waffenbrüder und Schwestern. Die Ritter von Ardenvale tragen vielleicht feinere Kleidung, ja. Und sie haben einen Platz zum Schlafen, während viele andere keinen haben. Aber ihr Glaube und ihre Loyalität gelten dem alten König, dem guten König. Rowan atmet tief durch. Ihr Bruder nimmt seinen Platz ein, ein Trompeter bläst das Horn. Lange haben sich die Ritter auf den Schlachtfeldern und in Feldern des Ruhms gegenseitig bekämpft. In vielen ihren Erinnerungen hüpft sie auf dem Schoß ihres Vaters und beobachtete sie, stellte Fragen zu allem, was sie sah und behauptete voller Zuversicht, dass sie eines Tages zu ihnen gehören würde. Ihr Vater versicherte ihr immer, dass sie recht hatte. Als sie schließlich zum ersten Mal kippte, entzündete sich ihre Freude in den Herzen ihrer ganzen Familie und wuchs wie eine Flamme, die immer stärker wurde. Phyrexia hat es ihr weggenommen. Wenn sie jetzt sieht, wie Will in eine Kampfstellung fällt, sieht sie das Gesicht ihres Vaters, das Seins überschattet. Imodane wird zu einer stachligen Monstrosität, die auf Zerstörung aus ist. Rowan umklammert das Schwert fester. Sie versucht sich durch das Gewicht des Schwertes, durch das Gefühl des Leders an ihren Fingern im gegenwärtigen Moment zu verankern. Es wird alles gut werden. Diesmal ist es nicht so weit. Imodane macht den ersten Schritt und stürmt mit ihrem großen Hammer im Schlepptau auf Will los. Rowan zuckt zurück, aber Will hat alles unter Kontrolle. Er sprengt den Boden mit Eis, sodass er glitschig wird. Imodanes Schwung trägt zu ihrem Sturzflug bei. Unfähig, sich zu erholen, fällt sie mit dem Gesicht voran auf das Eis. Selbst ihre Rebellen können sich ein Lachen nicht verkneifen. Jede Hoffnung auf ein ehrenhaftes Duell ist dahin. Imodane mag es nicht, wenn man sie zum Narren hält. Aus der Spitze ihres Hammers schießt eine Flamme hervor. Das Eis, das das Feld bedeckte, schmilzt und der durstige Boden saugt die spärliche Feuchtigkeit genüsslich auf. Imodane erhebt sich und schwingt den Hammer mit ihrem mächtigen Arm über den Kopf. Will gelingt es, dem niederschmetternden Schlag auszuweichen, aber nur knapp, indem er sich zur Seite wirft. Die Bewegung eines völligen Neulings. Er kann sein Gleichgewicht nicht wiederfinden, bevor auch er zu Boden fällt. Und Imodane kann ihren Hammer schneller heben, als Will wieder aufstehen kann. Rowans Kehle schnürt sich zu. Die Angst treibt sie auf die Stelle, an der sie festsitzt. Jede Sekunde der Unentschlossenheit verbrennt sie von innen heraus. Sie hasst das. Das ist nicht das, was sie ist. Sie wird es nicht zulassen. All die Wut, die sie damals empfunden hatte, als sie ihren Vater sterben sah, all die Trauer, die sie danach empfunden hatte, wie Strom durch ein Kabel lässt sie sie ungehindert durch sich hindurchfließen. Aber zu der Wut und der Trauer gesellt sich noch etwas anderes, etwas Neues und Schreckliches. Rowan weiß es nicht, und doch fließt es wie Gift in ihren Adern und setzt sie in Brand. Das, was ihre Fingerspitzen verlässt, einen Blitz zu nennen, ist wie einen Kessel einen Fingerhut zu nennen. Der Himmel selbst erzittert bei diesem Anblick. Dunkle Wolken ziehen sich zurück, um dem König der Elemente einen königlichen Angriff zu ermöglichen. Bis der Donnerschlag sie alle auf die Knie zwingt, sind volle 5 Sekunden vergangen. Erst als sich der Staub gelegt hat, wird ihr klar, was sie getan hat. Noch in Generationen werden sie diesen Berg Stormcutter Mountain nennen. Mit ihrer blitzschnellen Klinge schnitt Rowan einen gewaltigen Spalt in die Seite des nächstgelegenen Gipfels. Die Riesen können nicht darauf hoffen, es mit ihr aufzunehmen, so sehr sie sich auch bemühten. Ihre Fingerspitzen kribbeln, ihr Herz klopft in ihrer Brust. Sie starrt ungläubig auf ihre Hand, auf den massiven Spalt. Macht wie diese ist es nicht. Wo hat sie die gefunden? Rowan? Will klingt entsetzt. Er sieht auch so aus. Sogar Imodane ist vor Schreck blass geworden. Die Art, wie sie ansieht, ist die Art, wie die Menschen sie ansahen. Sie haben Angst vor ihr? Rowan klebt die Zunge am Gaumen fest. Ihr fällt nichts ein, was sie sagen könnte, also steht sie stattdessen aufrecht. Wenn sie nach ihrem Schwert greift, wird sie immer noch Kraft ausstrahlen. Aber in dem Moment, in dem sie die Geste macht, lässt Imodane den Hammer fallen, dreht sich um und läuft davon. Der Wald verschluckt sie, bevor einer von ihnen herausfinden kann, wie er sie aufhalten kann. Das ist nicht ganz richtig. Will hätte es tun können. Ein einziger Eisblitz hätte gereicht, aber er bleibt auf dem Boden liegen und starrt zu Rowan hoch. Als sie ihm aufhilft, wendet er seinen Blick nicht von ihr ab. »Was hast du getan?«, fragt er sie. Sie ist nicht bereit, darauf zu antworten. »Du hättest mich kämpfen lassen sollen. Du hättest es nie selbst tun sollen. Du weißt, dass du nicht die Ausbildung hast.« Die Augen ruhen auf ihrem Rücken, die Schwerter hinter ihnen gezogen. Die Sinne ihres Kriegers sind wach. Imodane mag geflohen sein, aber ihre Rebellen sind es nicht. Und ohne eine klare Richtung zu kennen, suchen sie alle nach einer Chance, sich einen Namen zu machen. »Wir können später darüber reden«, sagt sie, »wenn wir aus diesem Schlamassel heraus sind.« Es war einmal eine gute und edle Ritterin, die mit ihren Kameraden auf der Burg Amberath diente, die tüchtig Festwein trank und so laut prahlte, wie ein Mann nur prahlen kann. Sie war kräftig im Arm, aber noch kräftiger im Herzen. Diese Frau ist vor Monaten gestorben. Imodane ist alles, was bleibt. Sie rennt mit ihren flinken Füßen durch das dichte Gestrüpp und über umgestürzte Äste. Aber so ist es nun einmal. Wenn man vor der Vergangenheit flieht, muss man die Zukunft genau im Auge behalten. Imodane weiß es nicht. Sie begreift auch nicht, was geschehen ist, bis ihr Fuß jenseits aller Gedanken und Vernunft auf kalten Stein landet. Gehauener Stein inmitten der Wildnis. Die Vernunft kehrt zurück. Mit zitternder Wirbelsäule sieht sie sich zum gefühlt ersten Mal um. Wo auch immer sie ist, der Wald ist verschwunden. Sie ist in einen Palast gewandert, einen Thronsaal glitzernd und hauchdünn. Musik in fremden Tonarten betört ihre Ohren. Sie riecht Wein, reife Früchte, Parfüm. Rundherum verändert sich die Landschaft so leicht wie die Musik. Wände werden zu Fenstern in ein Reich des Überflusses. Fenster werden zu Türen nach wer weiß wohin. Wenn sie sich anstrengt, glaubt sie, sie könnte durch die nebligen Strukturen hindurchsehen, aber sie will es nicht versuchen. Es gibt Dinge, die die Sterblichen nicht wissen sollen. Obwohl der Thron vor ihr in Schatten gehüllt ist, weiß sie bei seinem Anblick, wo sie gelandet sein muss. Imodane fällt auf die Knie. »Vergebt mir, Eure Majestät. Ich hatte nicht die Absicht, einzudringen.« Zwei Augen, golden wie Met, leuchten in der Dunkelheit. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Du wurdest herbeigerufen. Sie möchte antworten, aber der Anblick dieses zarten Herrschers hat ihr jeden Verstand geraubt. Ein sanftes, grausames Lachen umschmeichelt ihre Wangen. Möchtegern, Königin, einst tapfere Abenteurerin, sag mir. Die Hand des Fädenlords umfasst Imodanes Kinn und hebt ihr Gesicht an. Bist du reinen Herzens? Es gibt ein Dorf, das weit weg von all dem ist. Es liegt am Rande des Reiches und ist so abgelegen, dass die Namen von Königen und Königinnen den Bewohnern im alltäglichen Leben nicht über die Lippen kommen. Die jährlichen Besuche eines einzigen reisenden Händlers sind ein Urlaub für sie. Welchen Weg der Händler auch immer genommen hat, um diesen Ort zu finden, er hat ihn nicht mit der Welt geteilt, denn selbst die Phyrexianer haben diesen Ort vernachlässigt. Vielleicht mochten sie die Schafe nicht. In dem Ort gibt es mindestens 5-mal mehr Schafe als Menschen. Wenn man das Wort Orinshire hört, folgt unweigerlich das Wort Wolle. Kellen gefällt es hier nicht. Und als er durch die Tür des kleinen Hauses seiner Familie schleicht, weiß er, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht. Er hofft nur, dass seine Mutter die Anzeichen nicht bemerkt. Aber Mütter sind mit vielen magischen Talenten begabt, unter anderem mit der unnatürlichen Fähigkeit, ihren Kindern Fragen zu stellen, die sie lieber nicht stellen würden. Als Kellen durch die Tür kommt, sieht seine Mutter von ihrer Spinnerei auf, und als sie das tut, wechselt ihr Gesicht von Freude zu Sorge. »Willkommen zu Hause, Süße. Oh nein, bist du verletzt?« Er versucht, sie wegzuwinken, bevor sie aufstehen kann, aber es ist sinnlos. Sie hat die Distanz in einem Wimpernschlag überwunden. Schon sieht sie die Kratzer auf seiner Wange, die Blutstiche auf seinen Unterarmen. Kellen beschließt, auf den Boden zu schauen, anstatt zu seiner Mutter aufzublicken. Es ist keine große Sache, murmelt er. Es ist keine große Sache, wiederholt sie. Aus den Falten seiner Kapuze holt sie einen Nagel hervor. Kellen, was ist das? Was haben Sie da draußen mit dir gemacht? Er zuckt zusammen. Er dachte, er hätte alle erwischt, aber hätte wissen müssen, dass sich irgendwo noch einer versteckt. Es war nur, müssen wir darüber reden? Er braucht das Gesicht seiner Mutter nicht zu sehen, um zu wissen, dass ihr das Herz schwer wird. Mit einem Schniefen streicht sie die Albenspäne aus Kellens Haar. Oh Schatz, es tut mir leid. Wir brauchen nicht reden, wenn du es nicht willst. Nachdem sie tief durchgeatmet hat, um sich zu beruhigen, dreht sie den Kopf und schreit auf. Ronald! Ronald, hol mir Wasser aus dem Brunnen! Kellen zuckt zusammen, als sein Stiefvater zur Antwort schreit. Als seine Mutter ihn an den Tisch führt, plumpst er schmollend in den Stuhl und sackt in sich zusammen wie eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten wurden. Ja, ganz wie eine Marionette. Er ist drahtig und klein für 16. Ein Grund mehr für die anderen Jungen, ihn als Opfer zu wählen. Noch immer erwidert er den Blick seiner Mutter nicht. Auch nicht, als er einen sauberen Lappen holt und beginnt, das Blut von seiner braunen Haut zu tupfen. »Waren es die Kotterjungs?«, fragt sie. »Ich schulde Mathilda 5 Stränge. Ich kann ihr eine Standpauke halten, wenn ich sie abliefere.« Kellen seufzte. »Er kann es nicht über sich bringen, zu lügen. Es ist nicht ihre Schuld.« »Wenn sie dir wehgetan haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist«, antwortet seine Mutter. Breites Grinsen, Gelächter und Spott, als er vor ihnen weglief. »Du hast nie hierher gehört, Halbblut.« »Sie haben eine Frage gestellt, ich habe falsch geantwortet. Das ist alles«, sagt Kellen. Er hört die dumpfen Schritte seines Stiefvaters, das Öffnen der Tür. »Was für eine Frage rechtfertigt diese Art der Behandlung?«, fragt seine Mutter. »Kellen, Schatz, was auch immer passiert ist, es ist nicht deine Schuld. Du hast nicht falsch geantwortet. Diese Jungs, sie haben Angst vor mir, glaube ich«, sagt Kellen. »Sie denken, der Schlummer ist meine Schuld.« Sein Stiefvater kommt an, der Eimer schwappt neben ihn zum Stillstand. »Wer hat Angst vor unserem Kellen? Wow, was ist passiert?« »Es ist keine große Sache«, sagt Kellen. Er möchte aufstehen und sich verstecken, damit sie aufhören, ihn und die Schnitte in seinem Gesicht anzustarren, aber er weiß, das wird nicht passieren. »Die Kotterjungs, sieh mal, was sie ihm an den Kopf geworfen haben«, sagt seine Mutter und zupft einen weiteren Nagel aus seiner Kleidung. »Und sieh dir seine Haare an. Ich weiß nicht, was in ihre Köpfe gefahren ist.« Ein leises Hm von Ronald. Er zupft einen Holzspan aus Kellens gewellten braunen Haar und hält ihn an seine Nase. »Ja, und ich würde wetten, dass der Nagel aus kaltem Eisen ist. Ist das so, Kellen?« Kellen beißt sich auf die Lippe und nickt. Seine Mutter hält mitten in der Geste inne. »Die Frage, die sie dir gestellt haben.« Er sieht immer noch nicht auf. »Sie fragten, ob es wahr ist, dass mein Vater eine Fee war.« Der Nagel fällt zwischen die drei. Ronald ist der Erste, der das Schweigen bricht. Er legt Kellen eine Hand auf die Schulter. »Es spielt keine Rolle, was sie sagen, mein Sohn. Wichtig ist nur, wer du bist, nicht woher du kommst. Und wer du bist, ist unser Junge.« Kellen schluckt. Die Frage ist fast zu beängstigend, um sie zu stellen. Aber er muss mutig sein. Die Helden in allen Geschichten sind mutig. Aber was ist, wenn es wahr ist und ich so bin? Gehöre ich da nicht in den Wald? »Der Wald ist nicht so, wie du denkst«, sagt seine Mutter. »Es gibt dort Gefahren, die du dir nicht vorstellen kannst, mein lieber Junge. Wenn du älter bist, können wir uns ihnen gemeinsam stellen. Aber im Moment, seine Mutter wirft ihre Arme um ihn. Einen Moment lang ist er nicht sicher, wer wen umarmt. Du gehörst hierher«, sagt seine Mutter. »Zu uns, egal was die anderen sagen.« Aber es ist nicht das erste Mal, dass sie das zu ihm sagt und auch nicht das erste Mal, dass sie sich alle umarmen. Und so sehr Kellen seine Familie auch liebt, wenn er in die Wälder schaut, wenn er in den Wald schaut, spürt er nur Sehnsucht. Schloss Ardenvale liegt in Trümmern. Halb verbrannt und verlassen ist es kein angemessenes Zuhause für einen mächtigen Hochkönig und seinen Hofstaat. Will hat sich stattdessen auf Burg Vantress niedergeladen. Vielleicht hofft er, dass das Wissen in den Stein gesickert ist, ihm Weisheit verleihen wird. Rowan ist sich da nicht so sicher. Obwohl sie schon seit 15 Minuten im provisorischen Kriegsraum ihres Bruders steht, ist es das erste Mal, dass sie ihre Anwesenheit bemerkt. Egal wie oft die Wachen sie angekündigt haben, egal wie oft sie sich geräuspert hat, seine Papiere haben ihn mehr interessiert. Sie kann es ihm nicht verübeln, nicht ganz. Als amtierender König ist Will unter einem Berg von Papierkram begraben, der größer als sie beide zusammen ist. Allianzen, Steuervereinbarungen, Treueschwüre, feurige Verurteilungen. Bei einem so hohen Stab ist es unmöglich zu unterscheiden, was was ist. Natürlich kann sie ihm vorwerfen, dass er den Titel überhaupt genommen hat. Es ist deutlich zu sehen, wie sehr ihm das alles zugesetzt hat. Er hat Tränensäcke unter den Augen und Bartstoppeln am Kinn. Das blaue Auge, das er sich beim Kampf mit Imodane zugezogen hat, ist noch nicht verheilt. Entweder hat Will keine Lust, Cerise zu bitten, es für ihn zu heilen, oder er versucht, ein Zeichen zu setzen. Wahrscheinlich letzteres. Wenn Cerise ihn gesehen hätte, wäre es weg, egal was er wollte. »Wir gehen«, sagt sie. Will blinzelt sie an. Sein eigener Zwilling und er kann sich nicht erkennen. Glaubt er, dass er so über das Reich herrschen kann? »Denk nicht mit deinem Schwert, arm Rowan«, sagt er, und klingt dabei viel mehr wie ein besorgter Elternteil, als es ihr Vater je tat. Unsere Geschwister brauchen uns hier. Unser Volk braucht uns. Ich habe Hazel und Eric bereits gesagt, dass ich eine Weile weg sein werde, und ich denke, es ist das Beste, was wir für das Reich tun können, sagt sie. Sie hatte eine Rede im Kopf, bevor sie hierher kam, aber jetzt findet sie, dass sich die Worte geändert haben. Sieh dich an, Will. Du bist erschöpft. Die Soldaten haben mir gesagt, dass du seit 2 Tagen nicht mehr geschlafen hast. Wenn ich dich jetzt ansehe, glaube ich das. Es wird sich im ganzen Königreich herumsprechen, was an den Klippen passiert ist. Eine Situation, die wir hätten vermeiden können, wenn du mir vertraut hättest, schaltet er sich ein, scharf wie Eis. Will setzt sich auf, klappt seinen Kiefer herunter. Ohne den Blickkontakt abzubrechen, hebt er einen Brief auf. Der Marquis von Roxborough hat mir heute geschrieben. Er sagt, er werde nicht vor einem Mann niederknien, der zulässt, dass seine Schwester anderen solches Leid zufügt. Ein Feigling kann nicht Hochkönig von Eldraine sein, sagt er. Das ist nicht der einzige Brief dieser Art, den ich erhalten habe. Ich wünschte, du hättest mir mehr Vertrauen geschenkt. In Rowans Schläfe spürt sie einen stechenden Schmerz, einen Kopfschmerz, mit dem sie in letzter Zeit zu kämpfen hat und der ihre Geduld erschöpft. Sie presst die Augen zusammen. Du wärst tot, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Aber an einem Punkt hast du recht. Du bist nicht der wahre Hochkönig von Eldraine. Du bist nicht auf die hohe Quest gegangen. Zieh mich nicht wegen einer Formalität zur Rechenschaft. Das Reich braucht einen Hochkönig. Ich habe getan, was ich tun musste. Und das hätte ich auch bei den Klippen getan. Ich hatte einen Plan, Rowan. Ich brauche dich nicht immer, um mich zu retten, sagte er. Wir müssen auf den Eindruck achten, den wir machen. Die Menschen wollen vereint sein. Ich will sie vereinen. Ein Loch in einen Berg zu sprengen, ist nicht die Vorstellung von Einheit. Ich hätte mit ihr reden und einen Weg nach vorne finden können, aber jetzt ist sie in die Wälder gegangen und ihre Rebellen haben Grund, uns zu fürchten. Na und? Sollen sie doch Angst haben. Ich bezweifle, dass einer von ihnen in nächster Zeit das Land überfallen wird, so wie wir sie verprügelt haben. Lieber habe ich 1000 Räuber, die Angst vor mir haben, als 1 Dutzend Bauern, die Angst vor Räubern haben, sagte Rowan. Ihr Bruder presste den Kiefer zusammen, kneift den Nasenrücken zusammen. Das hätten unsere Eltern nicht getan. Der pochende Kopfschmerz an ihrer Schläfe, ihre eigene aufgestaute Wut, der Funke ihres Blutes. Wer kann schon sagen, was sie dazu bringt, auf ihn loszugehen, aber sie bricht aus. Das ist toll, Will. Unsere Eltern würden einen Fluch, der sich über das Königreich ausbreitet, nicht ignorieren. Oder wird Einigkeit auch den bösen Schlummer lösen? Ich wusste nicht, dass diese Leute nur ein Händedruck und einen Becher Bier brauchen. Und bevor du es vergisst, unsere Eltern haben sich ihre Titel verdient. Du hast nur beschlossen, dich Hochkönig zu nennen, weil du dachtest, dass es zu dir passt, egal wie oft ich dir gesagt habe, dass es nicht so ist. Sie ist zu weit gegangen und das weiß sie. Aber das ist in Ordnung. Sie müssen nicht mehr darüber reden. Sie müssen sich nur darauf konzentrieren, einen Weg zu finden, das Problem zu lösen. Der böse Schlummer mag die Phyrexianer aufgehalten haben, aber das Reich hat einen üblen Handel abgeschlossen, um ihn zu bezahlen. Jetzt breitet er sich unter den Bürgern von Eldraine aus und ein Ende ist nicht in Sicht. Nichts kann die Träume aufwecken, weder der Kuss der wahren Liebe noch ein Eimer Eiswasser. Wenn sie das Problem des bösen Schlummers lösen können, werden sich die Menschen hinter sie stellen. Die besten Köpfe von Vantress haben es in den Monaten, in denen sie sich mit dem Problem befasst haben, nicht geknackt. Aber die besten Köpfe von Vantress haben keinen Zugang zum Multiversum, die Zwillinge schon. Außerdem bringt es sie weg von hier, von dem Schloss, das nicht ganz ihnen gehört, von den Erinnerungen. Bei all ihren Unterschieden haben sie eines zumindest gemeinsam, ihren Funken. Rowan greift nach seiner Kraft, wie sie es schon so oft getan hat. Will verkrampft sich. Rowan, wir können nicht einfach gehen. Wir werden hier auch nicht sitzen bleiben, sagt sie. Strixhaven hat uns gelehrt, magische Lösungen für unsere Probleme zu finden. Das ist es, was wir tun müssen. Ich bin der Hochkönig, ich muss hier bleiben. Seltsam, hätten sie nicht schon längst gehen sollen? Es muss Wills Schuld sein, seine Gereiztheit hält sie hier fest. Oder vielleicht sein nerviges Beharren auf einen unverdienten Titel. Du bist Eldraine verpflichtet und die Pflicht ruft. Du ruinierst meine Konzentration. Dieses Mal konzentriert sie sich ganz auf das Walken. Sie schließt die Augen und zwingt sich, über den stechenden Schmerz in ihrem Kopf und ihre eigene Frustration hinwegzusehen. Aber es war ein Fehler, die Augen zu schließen. Noch einmal sieht sie die langen, geschwungenen Flure von Schloss Ardenvale. Ihren Vater, das Schwert in der Hand, das phyrexianische Ungetüm, das er bekämpft. Ihre Stiefmutter und ihre Geschwister rennen davon direkt auf Will und Rowan zu, mit Angst in den Augen der Kinder und Entschlossenheit in denen ihrer Stiefmutter. Sie sollen sicher sein und gut leben, sagt Linden. Sie weiß, wie diese Geschichte endet. Sie will es nicht sehen. Rowan, sagt Will. Zum ersten Mal, seit sie dieses Gespräch begonnen haben, klingt er besorgt. Geht es dir gut? Ihre Brust fühlt sich eng an. Ihr Kopf könnte von einem Dorn durchbohrt worden sein, und immer wenn sie die Augen schließt, sieht sie ihren Vater tot am Ende der Klinge eines Phyrexianers. Und als ob das Wegnehmen ihrer Eltern und das Zerstören der Beziehung zu ihrem Bruder nicht schon genug wäre, scheinen die Phyrexianer noch etwas anderes genommen zu haben. Sie kann ihren Geist nicht klar genug bekommen, um zu planeswalken. Der Funke erscheint nicht zu reagieren. Tatsächlich kann sie ihn überhaupt nicht spüren. Nein, sagt sie mit fester Stimme. Gut, bleib, wenn du willst, ich werde gehen. Bei jedem Neumond gehen Kellen und seine Mutter zu einem alten Weidenbaum am Waldrand. Mit der Rinde an ihrem Rücken und den Blättern, die ihre Augen beschatten, erzählt Kellens Mutter ihm Geschichten. Mit jedem Wort tanzen die Sterne vor seinen Augen. Glühwürmchen werden zu den schimmernden Schilden von Rittern, schwingende Grashalme zu ihren Schwertern. In letzter Zeit hört er nicht mehr von immer neuen Helden, sondern von zwei ganz besonderen. Einer jungen Frau, die vor ihrer Ausbildung zur Heckenhexe geflohen ist, und von einem jungen Mann, den sie vor dem Amoklauf eines Trolls gerettet hat. Gemeinsam sind sie durch die Wildnis gereist und haben sich allen möglichen Bestien und gerissenen Magiern gestellt. Er hat das Gefühl, dass er weiß, wer sie sind, aber genießt es, sie auf diese Weise kennenzulernen. In dieser Nacht, wie in jeder anderen Neumondnacht, rennt er fast bis zum Gipfel des Hügels. Der Schäfer und der Familie folgt ihm und hüpft durch das Gras und ist trotz später Stunde voller Energie. »Glaubst du, du kannst mich schlagen, Junge?« ruft Kellen. Hex bellt, obwohl ihm der Sabber aus dem riesigen Backen fließt. Kellen grinst. Er gibt Hex einen flüchtigen Klaps, zieht aber trotzdem vor ihm her. Es gibt keine Gnade, wenn es darum geht, mit seinem Schäfer und um die Wette zu rennen. Als sie endlich den Baum erreichen, schnauft er nach Luft, aber ist so glücklich wie noch nie an diesem Tag. Von hier oben auf dem Hügel scheint der Rest des Dorfes so weit entfernt zu sein wie Schloss Ardenvale. Er legt eine Hand auf die beruhigende Rinde der Weide und dreht sich um. Seine Mutter sagte, sie würde gleich kommen. Von hier aus konnte er sie sehen. Aber wenn er hinausschaut, sieht er nicht das Dorf. Vielmehr ist es nicht nur das Dorf. Vor ihm befindet sich ein Torbogen aus ätherischem, durchscheinendem Stein. Die Geschichten seiner Mutter haben ihn ein wenig vorbereitet. Er weiß genau, was es ist. Eine Einladung zu einem Gespräch mit einer der hohen Feen. Aber worum es hier ist? Kellen stockt der Atem in der Brust. Rechts vom Torbogen kann er seine Mutter den Hügel hinauflaufen sehen. Wenn sie es sieht, hat sie kein Wort gesagt. Er könnte hier bleiben, er könnte auf sie warten und die Tür ignorieren, bis sie verschwindet. Aber seine Kratzer schmerzen immer noch und die Worte seiner sogenannten Kameraden hallen in seinem Kopf nach. Du gehörst nicht hierher. Wenn sie recht haben, könnte es sein, dass sein Vater endlich auf ihn aufmerksam geworden ist, sein richtiger Vater? In dem Moment, in dem Callan der Gedanke kommt, liegt seine Hand auf dem seltsamen Türknauf. Hex bellt wie ein Sturm. Jedes einzelne Bellen fühlt sich an wie das Hämmern von Callans Herz. Aber er darf nicht zögern, das könnte seine einzige Chance sein. Wenn seine Mutter das mitbekommt, würde sie ihn niemals durchlassen. Callan geht durch den Torbogen, ein Held zögert nie. Ein unsichtbarer Windstoß schleudert ihn den Rest des Weges hindurch und er landet auf dem kühlen, moosbewachsenen Boden. Erst als er sich aufrichtet, bemerkt er, dass das Gras hier ganz silbern ist und die gewundenen Bäume in der Luft juwelenbesetzte Früchte tragen. In der Ferne sieht er Häuser mit Strohdächern, die so groß wie Berge sind, und überall um ihn herum stehen Miniaturbogen, die von sich bewegenden Miniaturrittern bewohnt werden. Als er seinen Blick, nun etwas ängstlich, wieder auf den Horizont richtet, sieht er die Treppe und oben den Thron. Auf ihm sitzt eine Gestalt. Der Mensch nennt die Dinge so gerne schön, wie er Atem holt. Dabei hat sich die Bedeutung des Wortes abgenutzt, so wie ein Berg im Laufe der Ionen zu einem Ufer werden kann. Der Grund dafür ist einfach: wahre Schönheit, unverfälscht und rein, reicht aus, um den Betrachter zu verblüffen. Die Gestalt, die auf dem Thron sitzt, ist so schön wie die Sterne selbst. Callan, der sie noch nie weit aus seinem Dorf hinausgewagt hatte, kann nicht begreifen, was er da sieht. Die Flächen des Gesichtes der Gestalt betören ihn, das Aufblitzen des bösen Lächelns raubt ihn jeden Gedanken. Sag mir, tapferer Held, bist du aufrichtig? Nur ein vorbeiziehender Wolkenschleier, Wolken, die kein Recht haben, so tief über dem Boden zu schweben, zerstreut Callans fatale Faszination. Was war es, was die Geschichten besagten? Am besten vermeidet man es, die Fee direkt anzuschauen. Er starrt hinunter auf den Boden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre es gerne, sagt er. Das ist überhaupt keine Antwort, sagt die Figur. Seufzt, so wie es seine Mutter tat, wenn sie Prinzen nachahmte. Bist du wirklich der Sohn deines Vaters? Solche Wunden zu tragen, ohne doppelt so viele verteilt zu haben? Sein Herz setzt einen schmerzhaften Schlag aus. Es ist also wahr? Ich bin Halbfee? Du kennst meinen Vater? Warte, bist du? Vielleicht wüsste er es, wenn er einen besseren Blick auf das Gesicht der Gestalt hätte. Er macht einen Schritt nach vorne, nur damit die Rosen seine Füße festbinden. Vorsichtig, Kind. Das Blut, das den Hass der Sterblichen hervorruft, bietet dir hier einen gewissen Schutz. Aber dieser Schutz ist endlich, hört er. Bleib, wo du bist, und ich werde nichts unternehmen, um dich aufzuhalten. Aber wenn du einen Schritt weiter gehst, verlierst du dein Reich für mein Reich. Oh, das war ein Feenlord. Wer hätte es sonst sein können? Callans Knie schlagen zusammen. Er versucht zu knien, wie es alle Ritter tun. Er fühlt sich albern. Eure Majestät. Lord Talion kommt als Antwort. Lord Talion, sagte er. Kennt ihr meinen Vater? Ich weiß viele Dinge. Doch wenn ihr wisst, wer ich bin und woher ihr kommt, dann wisst ihr auch, dass unsere Art vor nichts kapituliert, antwortet Talion. Lehnt sich auf dem Thron nach vorne, stützt den Kopf auf die Hand. Wir haben unsere eigenen Gesetze. Erweise mir einen Dienst, Kind, und du wirst deine Antworten bekommen. Unsere Art, unsere eigenen Gesetze, dieser Ort mit seinen juwelenbesetzten Früchten, mit seltsamen Tieren, die zwischen fremden Bäumen herumschleichen. Hier zu stehen, bedeutet, im Haus eines lang verlorenen Verwandten zu stehen. Unsicher, welche Bedeutung irgendetwas hat. Doch die Fee lügen nicht. Das hat seine Mutter immer klar gesagt. Wenn man es mit Fee zu tun hat, ist es besser, wenn die Antwort direkt ist. Und das schien ihm ziemlich klar zu sein. Was brauchen Sie? Talion summte eine seltsame Melodie, so schön wie Vogelgesang, schnippte mit den Fingern und zwei Feen erscheinen auf beiden Seiten von Callan, jeder mit einer Schale voll glitzernden Früchten. Callans Magen knurrt bei diesem Anblick, seine Kehle fühlt sich trocken an. Du müsstest hungrig sein. Aber seine Mutter hat ihn gut gelehrt und Talion hat es selbst gesagt, die Fee tut nichts umsonst. Nein, danke. Talion schmunzelt. Mit einer Handbewegung entlässt Talion die anderen Feen. Zur Sache also. Der Hexen drei haben dieses Land mit Schlummer geplagt. Agatha, die Hungrige, lauert bei ihrem großen Kessel auf Helden zum Fressen. Die grausame Hylda hat die Krone des Winters für sich eingenommen. Und wo immer es Liebhaber und Fürsten gibt, findet man die betörende Henriette. Wer immer mutig genug ist, sie zu besiegen, wird den Fluch über das Reich brechen und sich dafür einen Segen aus meiner immer vollen Schatzkammer verdienen. Ein Fluch über dem Reich? Drei Hexen? Talion braucht einen echten Helden. Kellens Handflächen schwitzen. Das Mutigste, was er je getan hat, war durch diesen Torbogen zu gehen. Er hat noch nie eine Schlacht geschlagen und eine Aufgabe erfüllt. Aber wie kann er Nein sagen? Dieser Ort, diese Menschen, sind sie auch sein Blut, nicht wahr? Vielleicht ist sein Vater ein Feenritter, stramm und kühn, vielleicht ein Magier, gerissen und klug. Wer auch immer er war jemand, den Talion respektierte. Sollte das nicht etwas bedeuten? Kellen möchte mehr über ihn erfahren, möchte mehr wie er sein, der Mann, der im silbernen Gras wohnt, in einem Land von unvorstellbarer Schönheit. Seine Mutter hat es einmal gesehen und ist weggegangen, aber Kellen will mehr. Wenn er versagt, versagt er. Wenn er es schafft, wird er endlich die Wahrheit erfahren. Ich werde es tun. Ich werde gehen.